Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wenn ihr uns hört, dann wisst ihr, die Wintersportsaison, sie fängt wieder an. Es geht wieder los. Der Schnee kommt zurück in die Alpen, in die Gebirge dieser Welt. Und wir freuen uns darauf, dass es endlich losgeht. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir beschäftigen uns heute mit dem Skispringen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir dazu drei Experten eingeladen. Das ist einmal der Benjamin Eisele. Hallo Benjamin.
Hallo.
Dann auch mit dabei ist der Gernot Klemel von der Perform Group. Hallo Gernot.
Hallo Sebastian, grüße dich.
Und auch mit dabei ist Jonas Klinke von Skispringen.com und auch Eurosport. Hallo Jonas.
Servus in die Runde.
Ja, ich habe gesagt, wir wollen uns heute mit Skispringen beschäftigen und dort den Blick so ein bisschen auf die Highlights der Saison werfen, vorausschauen, was sind die Favoriten, wie sieht's aus mit dem deutschen Team, mit dem österreichischen Team und lass uns doch erstmal den Blick werfen, was wir überhaupt für Highlights diese Saison haben, denn es gibt keine nordische Ski-WM, es gibt keine Olympischen Spiele, Benny, sondern eigentlich gibt's nur Vierschanzen, also in Anführungsstrichen nur Vierschanzentournee, Raw Air Tour und Skiflug-WM.
Das wird natürlich dadurch... Also ich persönlich finde solche Saisons, wo es dann eben kein einziges Highlight wie jetzt eben eine WM oder Olympia, finde ich persönlich eigentlich immer interessanter, weil man da der Fokus eben wirklich komplett auf den Weltcup gelegt wird und nicht auf einzelne Events. Auch wenn es natürlich im Skispringen an sich natürlich auch um die Vierschanzentournee, Skiflug-WM und Raw Air geht. Aber ich denke trotzdem, dass wir ein bisschen mehr einen Fokus auf den Gesamtweltcup sehen, statt auf einzelne Events.
Ja, das glaube ich auch, das wird mir sicher dem Sport du tun. Gernot, willst du dann vielleicht auch einen Schub geben für die Raw Air Tour von der Bedeutung her, die ja noch so ein bisschen mit Argus-Augen beobachtet wird, möchte ich es mal sagen.
Ja, wir haben das ja gegen Ende der letzten Saison auch schon besprochen, dass die Raw Air grundsätzlich ein Wettbewerb ist, der es einfach verdient hat, noch größere Aufmerksamkeit zu bekommen. Es könnte natürlich in dieser Saison auch ein bisschen schwierig werden, weil ja danach noch die Skiflug-WM erst ansteht. Sprich, es könnten einige Athleten sagen, ja, ich trete die Reise nicht nach Norwegen an und bereite mich auf Planitzer vor. Aber gut, wenn man sich das vergangene Jahr ansieht bei der Raw Air, ist natürlich die Hoffnung schon groß, dass der Wettbewerb weiterhin an Bedeutung gewinnt. Und man hat ja auch gesehen, dass es dann gegen Ende hin mit dem Duell Kraft-Kobayashi auch sehr spannend wurde. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, du auch, Jonas.
Ja, auf jeden Fall. Also die Raw Air macht sich, wie man so schön sagt. Und ich denke auch nicht unbedingt, dass viele Athleten auf die Raw Air verzichten werden zugunsten der Skiflug-WM, zumal ja auch mit Vigersund ein Skifliegen inkludiert ist und es ansonsten ja nur ein weiteres Skiflug-Wochenende im Laufe der Saison gibt, nämlich in Bad Wittandorf am Kulm. Und bei der Raw Air, das darf man auch nicht vergessen, geht es ja auch um ein staatliches Preisgeld von 100.000 Euro. Das ist für die Skispringer schon ein erstrebenswertes Ziel.
Auf jeden Fall, die würde ich auch gerne in meinem Geldbeutel haben. Ich denke, das würden wahrscheinlich alle hier in der Runde. Lass uns so ein bisschen dann jetzt mit der Saison beschäftigen, so ein bisschen drauf gucken und mit dem deutschen Team anfangen. Benny, da müssen wir ja sagen, wir haben einen neuen Bundestrainer, denn Werner Schuster ist nach 13 Jahren gegangen, hat sich seine Karriere an den Nagel gehangen und wir haben jetzt mit Stefan Horngacher jemand, der wieder zurück ist beim DSV.
Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein, was er dem DSV bringen kann, wie sich die Springer unter ihm entwickeln können. Ich denke, er hat in Polen auf jeden Fall gezeigt, was er kann. Hat Polen zu einer richtigen Skisprungnation gemacht. Die hatten zwar natürlich mit Adam Mahle schon vor ihm einen riesigen Athleten, aber dann wurde wirklich ein richtiges, starkes, komplettes Team, auch unter anderem eben unter Stefan Horngacher aufgebaut. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich die ganzen Springer, es gibt ja auch im deutschen Team einige junge Talente, zum Beispiel Konstantin Schmid oder auch Siegel, gut, der wird sich jetzt nicht allzu sehr weit entwickeln diese Saison, Aber ich bin sehr gespannt, wie sich sein Amt quasi auswirkt auf die Entwicklung der Springer.
David Siegel wird nicht mit dabei sein aufgrund eines Kreuzbandrisses. Das zählt auch für Andy Wellinger, der auch aufgrund eines Kreuzbandrisses die ganze Saison ausfallen wird. Also von daher keine guten Nachrichten aus dem deutschen Team. Dennoch, Jonas, denke ich, wir haben mit einem dreifachen Weltmeister keinen allzu schlechten Skispringer mit Markus Eisenbichler.
Nein, auf keinen Fall. Markus Eisenbichler hat ja nicht nur bei der WM überzeugt, sondern auch im Weltcup, wo er dann am Ende im Gesamtweltcup unter den Top 10 war. Und natürlich sein zweiter Platz bei der Vierschanzentournee nicht zu vergessen. Zudem liegt ja die Last nicht nur auf ihm. Wir haben mit Geiger und mit Laie, der ja auch bei der Tournee sehr gut war, zwei weitere Kandidaten für ganz vorne oder die in Richtung Podium springen können. Und dadurch werden wir auch eine schlagkräftige Mannschaft haben. Und das ist natürlich auch wichtig für Eisenbichler selbst, dass er weiß, dass da noch zwei, drei Kollegen sind, die in die Bresche springen können, sollte er mal patzen, was ihm natürlich auch Druck abnimmt und wodurch er sicherlich auch ein bisschen befreiter aufspringen kann.
Ja, genau. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie es dann aus sein wird. Auch Richard Freitag wird mit Sicherheit auch spannend zu beobachten sein. Die letzte Saison kein einfaches Jahr insgesamt hatte, inwieweit er auch da zurückkommen kann. Ich bin dann auch, wenn wir auf die Jungen gucken, wir haben ja drei auch mit dabei. Jetzt in den ersten drei Wettkämpfen, Moritz Bär, Konstantin Schmid und Pius Paschke sind mit dabei, bekommen die Chance, sich dort zu zeigen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut zu sehen, Benny, wenn man einfach sieht, hey, wir haben junge Talente dabei, die jetzt auch ein bisschen Weltcup schmuckern können. Insgesamt sind ja 7 Springer, die ja nach erfahren, auch in den nächsten Weltcupen dran teilnehmen. Ich denke, das ist auch der richtige Weg von Horngacher da, die Talente mitzunehmen.
Ich meine, an sich ja, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, aber wenn wir ehrlich sind,
an sich
wäre ein Wellinger fit, wäre vielleicht auch ein Siegel fit, wäre ein Sevillen-Freund da, wo er an sich mal war, dann sind wir ehrlich, ich glaube nicht, dass wir einen Pius Paschke jetzt gleich zum Saisonauftakt im Skisprungkader sehen. Das hat auch Stefan Horngacher sehr geschickt formuliert, als er gesagt hat, dass er ihnen eine Chance geben möchte. Es liegt einfach nur daran, dass die Alternativen fehlen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und es ist sicherlich vor allem für den Konstantin Schmid, der ja wirklich noch ziemlich jung ist, auch eine große Chance, sich weiterzuentwickeln und zu zeigen, was er drauf hat.
Ja, du hast gerade schon das Stichwort gegeben, Severin Freund. Da müssen wir, glaube ich, genau drauf gucken, Jonas. Er soll wohl fit werden Richtung mit Blick auf die Vierschanzentournee. Das ist aktuell so der Stand. Was glaubst du, inwieweit kann er an Form vergangener Tage wieder anknüpfen oder ist das für ihn jetzt so eine Übergangssaison, wo es einfach wirklich darum geht, wieder Fluggefühl zu gewinnen, verletzungsfrei zu bleiben? Was ist das für eine Saison für ihn, wovor er jetzt versteht?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine Übergangssaison. Für ihn zu erwarten, dass er an alte Erfolge anknüpft, halte ich für übertrieben, zumal ja auch die Kollegen da sind, die jetzt ganz nach vorne springen können. Das heißt, der Druck lastet nicht so auf ihm. Er kann sich im Schatten der anderen entwickeln und versuchen, erstmal wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Auch das Gefühl für den Wettkampf. Er ist ja jetzt wieder im Training, aber Wettkampf ist ja immer noch mal etwas anderes. Und ich denke, dass man von ihm vielleicht erwarten kann, gegen Ende der Saison in die Top 15 zu springen. Das ist zwar nicht sein Anspruch, wer schon mal den Gesamtweltcup gewonnen hat, der gibt sich mit Platz 15 natürlich ungern zufrieden. Aber ich denke, Top 15 gegen Ende der Saison und natürlich dann regelmäßige zweite Durchgänge, wenn er das erreicht, dann kann man bei ihm von einer guten Saison sprechen. Auch im Hinblick auf die Heim-WM 2021 in Oberstdorf. Ich denke, das ist sein Fernziel. Auch deshalb ist diese Saison erstmal eine Übergangssaison für Severin Freund.
Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, man hat zur letzten Saison schon ein bisschen gesehen, da war er jetzt auch nicht mit dabei. Da ging es einfach wirklich darum, zu Fluggefühl zu bekommen. Umso bitterer für ihn, dass er dann wieder eine Verletzung bekommen hat. Deswegen wieder einige Trainingszeiten ihm fehlen werden. Bin ich mal wirklich sehr gespannt, dann wie fit er dann sein wird, die Saison beschalten wird, wie weit er auch dann im Weltcup dann auch schon springen wird. Für letzte Saison ist er auch um einige Zeit im Europacup gesprungen, wenn ich mich richtig erinnere. Gucken wir mal da genau drauf. Ja, kommen wir mal vom deutschen Team mit neuem Trainer zu dem österreichischen Team, die keinen neuen Trainer haben. haben und damit auch zum lieben Gernot, unseren österreichischen Gast heute hier, der mit dabei ist. Gernot, fangen wir an mit Stefan Kraft vielleicht, uns mit ihm zu beschäftigen. Letzte Saison, gute Saison gehabt, gerade auch hinten raus sehr gut gesteigert, nachdem er zu Anfang noch so ein bisschen Probleme hatte. Was traust du ihm zu dieses Jahr?
Ja, es ist natürlich wieder eine Saison, ähnlich wie in der letzten Saison schon, dass Stefan Kraft total in der Auslage steht im österreichischen Team, weil er mit Sicherheit der einzige Siegspringer sein wird. Er hat das jetzt auch vor kurzem bei einem Medientermin angesprochen, dass man nicht erwarten kann, dass Österreich jetzt plötzlich wieder 3-4 Siegspringer mehr hat, wie es in der Vergangenheit auch schon mal war. Das heißt, der Druck auf Stefan Kraft ist mindestens genauso groß wie vergangene Saison, aber er hat auch da bewiesen, dass er den Stand halten kann. Ja, und wenn ich mir anschaue, den Gesamtweltcup von der letzten Saison, über 1000 Punkte, zwar weit hinter Kobayashi, aber trotzdem Platz 2 und zuletzt auch schon wieder gut in Form. Also ich bin mir sicher, dass Kraft eine wichtige Rolle wieder spielen wird im Kampf um den Gesamtweltcup. Und wenn er es vielleicht dieses Mal auch in Garmisch-Partenkirchen hinbekommt, sogar für die Vierschanzentournee.
Ja, ich bin gespannt. Vierschanzentournee mit Sicherheit ein spannendes Thema zu sein, mit dem wir uns auch nachher auch noch beschäftigen wollen. Kommen wir vielleicht auf einen weiteren österreichischen Springer, die Nummer 2 im letzten Jahr, Benny mit Daniel Huber. Ich habe mir nochmal unsere Vorschau aus dem letzten Jahr angehört. Da haben wir noch drüber gesprochen, ob der Daniel Huber vielleicht jemand ist, der überraschen kann und dann um den Gesamtweltcup mitspringen kann. Zumindest hält Sven Handerwald von ihm sehr, sehr viel. Was denken Sie, was in diesem Jahr möglich? Kann er das nochmal steigern und vielleicht so in die Top 10 im Gesamtweltcup vorstoßen?
Ich bin da ehrlich gesagt eher ein bisschen skeptisch, was Daniel Huber angeht. Ich würde meine Hoffnung auf Österreichs Nummer 2 vielleicht dann doch eher Richtung Michael Heiböck lenken, der zumindest mal gut war, ob er daran wieder anknüpfen kann, weiß man nicht. Gregor Schlierenzauer hat ja jetzt auch einen neuen Trainer, wo wir dann später wahrscheinlich auch noch drüber reden werden. Aber Daniel Huber, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er jetzt nach Sven Hannawald den Gesamtweltcup angreifen kann. Ich bezweifle es sehr stark.
Ja, ich hab's damals auch schon bezweifelt. Das war so ein bisschen unser Running Gag letztes Jahr. Deswegen bin ich sehr gespannt, inwieweit er dann Schritte nach vorne machen kann. Gregor Schlierenzauer ist auch vielleicht das Thema, gerne mit dem du dich auch beschäftigt hast, hast du mir im Vorhinein gesagt. Denn Gregor Schlierenzauer hat als persönlichen Trainer gehabt Werner Schuster. Und wir uns beide kennen sich ja schon aus früheren Zeiten. Ja, was glaubst du, inwieweit kann Werner Schuster ihm helfen, wieder ja zu der Form vergangener Tage zurückzukommen? Da gab es ja ein sehr, sehr spannendes Interview in Österreich, was mit Sicherheit für viel Aufregung gesorgt hat.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Satz zu Daniel Huber. Es kann natürlich schon sein, wenn er vom Start weg die Form findet und sozusagen im Flow ist, kann man ihm schon was zutrauen. Ich meine, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war er letztes Jahr im Weltcup schon in den Top 20 insgesamt. Ja, Platz 16, genau. Also wenn es gut läuft, vielleicht kann er einen Top-10-Platz erreichen, aber so um den Gesamtweltcup, das kommt erstens zu früh und ja, eher unwahrscheinlich. Und zu Gregor Schlierenzauer zusammen mit Werner Schuster, ja, es ist eine extrem spannende Geschichte, vor allem wenn man bedenkt, was das für zwei Persönlichkeiten sind. Auf der einen Seite Gregor Schlierenzauer, der bislang der beste Skispringer aller Zeiten ist, geht man nach den Einzelsiegen mit 53 an der Zahl. Und auf der anderen Seite Werner Schuster, der im letzten Jahrzehnt alles mit dem DSV gewonnen hat oder mehr oder weniger den DSV wieder so erfolgreich gemacht hat mit seiner akribischen Art, aber auch mit seiner Psychologie, wie er einfach die Leute anpackt und so weiter. Also das ist ein Duo, das sich jetzt zusammengerauft hat. Also, du hast es eben angesprochen, es war ein sehr spannendes Interview, das Werner Schuster da gegeben hat. Hat er auch betont, er musste bei Gregor wirklich von null mehr oder weniger wieder anfangen. Der Zitat, ich musste Gregor erstmal entrümpeln. Aber es scheint wirklich bergauf zu gehen. Schuster hat auch gesagt, er will sich mehr oder weniger im Hintergrund aufhalten. Also er will nicht um die Welt reisen, sondern mehr so als Berater. Ich glaube, er sieht sich gar nicht als Trainer, sondern eher als persönlicher Berater, wenn man es so sagen kann, persönlicher Berater mit sportlicher Kompetenz. Er will sich also eher im Hintergrund halten. Und ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Beim Sommer Grand Prix hat es ja jetzt teils auch schon ganz gut funktioniert beim Gregor. Und ich habe es auch letztes Jahr im Podcast schon einige Male gesagt. Es ist einem wie dem Schlierenzauer einfach zu wünschen, dass er zumindest konstant in den Top 20 wieder landet. Ich glaube, da spreche ich für alle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es mir auch wünschen, wenn er wieder ja zurückkommen würde zu alter Form, denn was er damals gezeigt hat in seinen besten Zeiten, das war schon ja richtig, richtig gut, muss man sagen, Jonas.
Ja, also Gernot hat es ja schon angesprochen. 53 Weltcupsiege ist eine sehr beeindruckende Leistung. Ich meine, seitdem er in jungen Jahren in den Weltcup gekommen ist, da ist er schon ganz früh nach oben geschossen und hat es dann auch sogar geschafft, sich da oben zu halten, lange zu halten. Und irgendwann, man muss es ja so sagen, musste dann leider auch mal so ein Tief kommen. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass er wieder an alte Erfolge anknüpfen kann. Also Top 20 hat Gernot gesagt. Ich schätze sogar, dass Schlierenzauer im Laufe der Saison in Richtung Top 10 vorrücken kann. Und vielleicht geht es ja sogar mal aufs Stockerl, wie man in Österreich sagt, aufs Podest. Also wenn er sein Selbstvertrauen wiederfindet, das Gefühl für die Schanze, was er ja unbestritten hat, dann ist er einer, der wieder ganz vorne dabei sein kann.
Vielleicht daran kurz anknüpfend, was der Jonas auch gerade gesagt hat. Ich glaube auch, dass Top 10 möglich sein kann. Aber ich glaube, was primär am wichtigsten ist für den Gregor Schlierenzauer, ist, dass er Kontinuität reinbringt und wirklich auch den ganzen Winter mitmacht. Genau, aber dann ist bestimmt punktuell auch mehr möglich als Top 20.
Ja, das denke ich auch. Ich denke, es ist wirklich, es geht einfach bei ihm, die Konstanz wieder reinzukriegen, einfach wieder das Glückgefühl zu finden, was er so, so überragend gemacht hat zu seinen besten Zeiten. Und ja, wir wünschen es ihm auf jeden Fall, dass er dort wieder mit dabei sein kann. Die österreichische Mannschaft, sonst insgesamt, wie gesagt, mit dem Stefan Kraft und auch vielleicht einem Daniel Huber, der dann auch mit Sicherheit den einen oder anderen Schritt nach vielleicht nach vorne machen kann, ist er noch ein junger Springer. Und dann Gregor Schlierenzauer ist man eigentlich gar nicht so schlecht ausgestellt, Gernot, oder beziehungsweise wie sieht es denn dahinter aus?
Ja, dahinter sieht es, ich will nicht sagen düster aus, aber wie es Stefan Kraft eben gesagt hat, ein Siegspringer wird jetzt plötzlich nicht in Erscheinung treten. Also jetzt für Wiesler sind neben Kraft, Schlierenzauer und Heiberg, Kraft, Schlierenzauer, Heiberg und Huber noch Jan Höll nominiert, genauso wie Philipp Aschenwald. Jan Höll, muss man mal schauen, junger Bursche, hat Platz 15, meine ich, als bestes Weltcup-Ergebnis in Sapporo damals und war auch bei der nordischen Ski-WM an der Normalschanze mit dabei. Der ist dann auch im zweiten Durchgang dem Wind zum Opfer gefallen. Also man muss schauen. Ich glaube, Geduld ist am wichtigsten im österreichischen Team. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es im Teamwettbewerb jetzt in Wiesla vielleicht die erste, auf Österreichisch sagt man, die erste Detschen geben wird, weil ich sehe andere Teams wie die Norweger und die Polen und die Slowenen sowieso und Deutschland sowieso auch im Moment schon ein Stück vor dem ÖSV.
Ja, da gucken wir mal dann genau darauf, natürlich in Whistler. Das geht ja entsprechend am Wochenende los, aber natürlich haben wir noch einige Teams zu besprechen. Du hast schon ein, zwei angesprochen. Polen, Norwegen, und das machen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen uns jetzt mit einigen anderen Teams beschäftigen und dabei den Anfang machen mit den Polen, denn die haben auch einen neuen Trainer. Benny, dort ist der Co-Trainer von Stefan Horngacher der Nachfolger geworden von seinem ehemaligen Chef Michael Dolezal. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit kann er das, was Horngacher da aufgebaut hat, konserviert und vielleicht sogar noch entsprechend weiterentwickelt, um dann noch erfolgreicher zu sein als Horngacher, wenn das noch möglich ist.
Ich denke, die Grundlagen sind auf jeden Fall geschaffen. Und ich glaube, so viel Entwicklungsarbeit ist da auch gar nicht zu tun. Ich denke, an sich haben die Polen wahrscheinlich drei der besten Springer, die es gibt, vermutlich. Und dazu noch einige sehr gute vierte Männer für alle möglichen Teamwettbewerbe. Viele Springer, die wirklich ums Podest, um Siege mitkämpfen können, um den Gesamtweltcup mitkämpfen können. Anscheinend haben sie jetzt auch noch einen sehr guten Schuh. Muss man mal schauen, wie sich das jetzt auswirkt, der da anscheinend, Zitat, 6 bis 8 Meter, durch den 6 bis 8 Meter mehr rausgeholt werden können. Ich zweifle das nochmal an, aber wir werden es ja dann sehen beim Auftakt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die Polen alles, was so um Teamwettbewerbe geht, gewinnen können, / müssen und auch im Einzel sehr, sehr gut mit dabei sein werden.
Ja, dann lass uns doch direkt über diesen Superschuh sprechen vielleicht, Jonas. Diese Info kam jetzt gestern, wird viel drüber spekuliert. Es ist wohl ein speziell auf jeden Skispringer zugestimmten Schuh, der, wie gesagt, die 6 bis 8 Meter bringen soll. Inwieweit können wir diese Berichte glauben oder ist das nur, vielleicht Angstmachereien zu zeigen, hey Leute, wir sind die Besten, nehmt euch vor den Polen die Saison in Acht. Was schenkst du dir an Glauben?
Also ich denke auf jeden Fall, dass sie neue Schuhe haben. Das haben ja auch schon die Athleten bestätigt. Kamil Stoch hat dazu gesagt, dass der Schuh hilft, die Skier im Flug besser zu führen. Laut Zühler bietet er wohl auch mehr Komfort in der Hocke im Anlauf. Ob er dann wirklich 6 bis 8 Meter mehr bringt, das werden wir sehen. Also für die polnischen Medien ist es auf jeden Fall das große Thema. Und da ist natürlich auch klar, dass die Medien da ein bisschen mehr rausholen wollen, als vielleicht letztendlich drin ist. Aber wenn der Trainer Dolezal schon sagt, dass die Schuhe die größte Waffe sein könnten oder sein werden sogar, dann spricht einiges dafür, dass die Polen da einen großen Fortschritt gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Sie haben wohl auch einen eigenen Hersteller. Das ganze Projekt hat Adam Malisch mit angestoßen, der Koordinator für Skispringen und nordische Kombination in Polen ist. Und sie arbeiten jetzt auch mit einem eigenen Hersteller zusammen. Das heißt, sie haben das auch erstmal exklusiv. Ja, wir werden sehen, was es bringt. Und wenn sie in Wisla wirklich dominieren sollten, dann wird die Diskussion natürlich erst richtig losgehen.
Ja, da sind wir doch sehr gespannt auf natürlich dann auch der Heimauftakt. Also wird natürlich die polnischen Fans in Wisla natürlich sehr, sehr freuen, wenn es dort sehr, sehr gut laufen würde. Das heißt, Gernot, müssen wir denn jetzt Angst haben, dass David Kubacki, dass Piotr Żyła und dass Kamil Stoch die ersten drei Plätze sich im Gesamtweltcup holen oder besteht die Gefahr nicht, dass sie das so dominant auftreten werden die Saison über?
Also ich bin der Meinung, dass sie ziemlich sicher dominant auftreten werden. Unabhängig aber erstmal vom Schuh in erster Linie, weil wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann ist das in der Breite die beste Mannschaft. Ihr habt das eher schon. Und was ich auch ganz interessant fand, das hat Stefan Horngacher auch erwähnt, dass der Michael Dolezal, der jetzt übernommen hat, wohl nicht sein Ebenbild ist, aber eine Person ist, die genauso denkt wie Stefan Horngacher. Und wenn ein Stefan Horngacher, der zuletzt auch sehr viel erreicht hat mit den Polen, das sagt, glaube ich, ist die polnische Mannschaft weiterhin mehr als intakt. Man hat das ja jetzt auch beim Sommer Grand Prix gemerkt. Gut, das ist nicht einfach den jetzt richtig zu bewerten, aber dass ein Kubacki, der jetzt auf der Normalschanze Weltmeister wurde, auch im Sommercup die Gesamtwertung gewinnt, auch in Wisla sind sie auch auf Platz 2 war, das zeigt, wie gut in Form die Polen sind. Und was den Schuh betrifft, muss man ganz einfach abwarten. Also das hört sich jetzt super toll an. Wenn es dann natürlich in die Hose geht, sagt man, okay, ist doch nicht so ein toller Schuh. Viel Spaß weiterhin mit eurem Spezialausrüster. Ich habe so vorher im Vorgespräch kurz gesagt, wenn jetzt der Kubacki 10 Meter weiter springt als alle anderen, dann entfacht das natürlich dann eine Diskussion. Ja, man ist schwierig da jetzt was Genaues zu sagen. Die Polen meinen, es ist eine Waffe, dieser neue Schuh. Aber warten wir mal ab. Es ist, spielt ihnen natürlich in die Karten jetzt mit Wiesler zum Start. Und ja, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Geschichte.
Ja, da werden wir auf jeden Fall genau Sorge drauf haben, wie es dann in Wiesler aussehen wird mit diesem Spezialschuh. Denn natürlich, der Schuh ist einfach nur ein Teil der Ausrüstung. Da muss natürlich auch erstmal alles passen. Der Arm muss erwischt werden und so weiter, um dann auch entsprechend dann ja diesen Vorteil, den man meint zu haben, dann auch nutzen zu können.
Sebastian, ja, wenn, ja, ganz kurz. Wenn natürlich dieser Spezialschuh Wunder wirkt, dann werden wir in Zukunft natürlich auch einen kaltschneuzig Selbstversuch starten.
Das ist ja auch auf jeden Fall. Gernot hat sich schon bereit dazu erklärt.
Ja, ich wollte eher den Benny oder den Jonas ins Rennen.
Wir werden es auf jeden Fall dann erklären lassen müssen, das ist auf jeden Fall ganz klar. Ich denke, der Kollege Thies wird dann bei den beim Skispringen für Schanzturnier, wenn er dieses Jahr wieder da ist, mit Sicherheit genaues Auge drauf haben auf diese super Schuhe. Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Ja, kommen wir dann vielleicht von den Polen dann auch rüber dann zu den Norwegern und werfen da einen Blick drauf. Benny, die Norweger letztes Jahr schon so eine Enttäuschung, glaube ich, insgesamt gewesen. Klar, hinten raus haben sie sich dann noch zumindest im Gesamtweltcup bessern können, aber ich denke, insgesamt haben sich die Norweger viel, viel mehr erhofft, dass es in diesem Jahr möglich. Kommen sie jetzt mit viel Wut im Bauch aus der Sommerpause?
Ich kann mir durchaus schon vorstellen, dass da relativ viel Wut im Bauch mitschwingt, denn eigentlich können alle aus dem Team oder zumindest sehr, sehr viele aus dem Team wirklich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau Skispringen. Daniel André Tande war mal, ich sag mal, zu 50% schon Vierschanzenturniersieger. Johann André Forfang hat schon Weltcups gewonnen. Auch ein
Robert
hat schon sehr, sehr große Erfolge gefeiert. Aber trotzdem ging es letztes Jahr in den Teamwettbewerben und auch im Gesamtweltcup nicht ganz so gut für die Norweger aus, wie es eigentlich hätte sein können. Aber auf jeden Fall habe ich die auf dem Zettel diese Saison. Ich denke, die werden einiges an Wiedergutmachung betreiben müssen, haben auch mit Marius Lundvik einen talentierten Springer im Team, der jetzt auch im Sommer Grand Prix schon auf sich aufmerksam gemacht hat, haben allerdings mit Andreas Jern auch einen ja sehr, sehr guten Skiflieger und generell Teamspringer quasi verloren, da er seine Karriere beendet hat, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die diese Saison wieder voll oben mitmischen werden.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und wenn wir jetzt schon mehrfach über den Sommer Grand Prix gesprochen haben, denke ich, dann sollten wir ihn vielleicht auch mal noch kurz ansprechen. Insgesamt, Jonas, inwieweit würdest du die Wertigkeit einsortieren, beziehungsweise inwieweit kann man aus dem Sommer Grand Prix jetzt schon Rückschlüsse darauf schließen, wer jetzt im Winter sehr gut sein wird?
Also ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass David Kubacki, der den Sommer Grand Prix gewonnen hat, eine große Rolle spielen wird, was man ja auch an den vergangenen Wintern ablesen kann. Was man zu Kubacki vielleicht sagen kann, ist, dass er, also es gab 8 Springen im Sommer Grand Prix. Kubacki hat an 4 teilgenommen, hat 1 gewonnen, 2-mal 2., 1-mal 5., hat sich damit den Gesamtsieg gesichert, was schon beweist, dass nicht oder viele, die den Sommer Grand Prix nicht komplett durchgesprungen sind, aber mit so einer Bilanz 1., 2-mal 2. und 5., das ist schon sehr beeindruckend. Somit hat er den Sieg im Sommer Grand Prix sicherlich auch verdient. Zweiter wurde Yukio Sato, ein Japaner, vergangene Saison schon Fortschritte gemacht hat, auf den man vielleicht achten kann im Laufe der Saison jetzt. Timi Seitsch hat ja ins Rampenlicht gesprungen mit seinem Sieg beim Skifliegen in Oberstdorf. Der wurde jetzt Dritter im Sommer Grand Prix, hat Ziel geholt im Sommer, 2 Einzelsiege. Ich denke, Timi Seitsch sollte man auf jeden Fall beachten. Und aus deutscher Sicht erfreulich, Karl Geiger, der 5. in der Gesamtwertung geworden ist. Aber viel wichtiger sicherlich der Heimsieg in Hinterzarten im Einzelwettkampf, was eben zeigt, dass die Deutschen im Sommer und vor allem auch Geiger gut gearbeitet haben, was natürlich hoffen ist für den anstehenden Saisonauftakt. Und was man vielleicht noch kurz erwähnen soll, Ryoyo Kobayashi, zu dem wir gleich sicherlich auch noch kommen werden, der Überflieger der vergangenen Saison, ist 4. geworden. Das der Vollständigkeit halber, aber ich glaube auch ohne das Sommer Grand Prix Ergebnis ist klar, dass Ryoyo Kobayashi zu den Top-Favoriten zählen wird im Laufe der Saison.
Ja, damit hast du mir eigentlich schon die perfekte Überleitung geliefert, Jonas, danke dir. Denn gerne auch über Ryoyo Kobayashi sprechen, denn man muss ja sagen, es herrscht so eine Art Fluch, möchte ich es vielleicht mal nennen, auf den Gesamtweltcup-Siegern. Seit Jan Ahon 2003, 2004 und 2004, 2005 hat keiner den Gesamtweltcup in der kommenden Saison verteidigen können. Die Frage jetzt an dich, Gernot, kann Kobayashi das in diesem Jahr?
Er kann es, wenn er über den Sommer nicht so oft bei McDonald's war.
Gute Antwort.
Ja, er hat. Es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wie ist die Statistik? Die Statistiken lügen ja nie. Aber ins Phrasenschwein. Er kann es natürlich. Es ist ihm alles zuzutrauen. Jonas hat gerade eben angesprochen, im Sommer Grand Prix ist er zweimal gesprungen, soweit ich weiß, und hat zweimal gewonnen, auch wenn es in der Heimat war. Aber ich glaube, man darf einen ganz wichtigen Punkt nicht vergessen aus der Vorsaison. Kobayashi war nicht immer um 5 Meter weiter als alle anderen, sondern er hatte natürlich auch das, es war verdient, aber er hatte auch immer das nötige Quäntchen Glück, also jetzt bei der WM. Aber blickt man auf die Tournee, blickt man auf die Raw Air, war auch immer das nötige Quäntchen Glück dabei. Es hat nie ganz so viel gefehlt. Ein Markus Eisenbichler kann auch ein Lied davon singen. Ein Stefan Kraft bei der Raw Air kann ein Lied davon singen. Also ich traue es ihm zu, kann es mir aber nicht vorstellen.
Okay, gut, das ist doch schon mal was. Und vielleicht, wenn wir bei Japanern bin, wenn ich da genau bleiben wir gleich bei dir. Noriaki Kasai, der wirklich sehr alte Mann, hat sich entschieden, weiterzumachen. Wir wissen ja, dass sein Ziel die Heim-WM in Japan ist. Bis dahin ist noch ein bisschen hin. Er ist aber jetzt schon 46, wenn ich mich nicht täusche, oder?
47 mittlerweile.
47 schon. Ja, wir freuen uns, würde ich sagen, oder?
Je älter, desto besser. Ein japanischer Rotwein, der jetzt in seine 31. Weltcup-Saison geht. Es ist, ja, was soll man dazu sagen?
Das ist unglaublich.
Ja. Sein Debüt war im Dezember 1988. Ich wurde 4 Jahre später geboren.
Und da stand die Mauer noch.
Genau. Ja, stimmt.
Die Kollegen haben da einen ganz tollen Artikel aufgeschrieben online, wo ein paar Fakten aufgezählt wurden. Die Berliner Mauer stand noch. Die Europäische Union, die Verträge von Maastricht waren noch nicht erstellt. Also unfassbar. Wie lang Noriaki Kasai einfach Teil dieses Skisprung-Zirkus ist, ja. Und wenn man bedenkt, dass er 1992 in Harachov im Skiflug-Weltmeister wurde, dann, ja, was soll man da großartig zu sagen? Ich frage mich, wie diese Motivation einfach auf Dauer so hoch gehalten werden kann. Klar, Hobby und Skispringen ist mein Leben, schön und gut, aber mit 47 leichte Verschleißerscheinungen müsste man dann ja doch spüren. Ich meine, klar, er ist kein Siegspringer mehr, aber trotzdem zeigt er, dass er das auf professionellem Niveau nach wie vor machen kann. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, dass er besondere Erwähnung verdient.
Ja, auf jeden Fall. Kurze Frage in die Runde, ist einer älter als 31?
Nein.
Nein.
Gott, okay, dann sind wir alle jünger als so lange, wie Noriaki Kasai im Gesamtweltcup dabei ist. Es ist wirklich unglaublich, was er wirklich geleistet hat, was er angesprochen, die Heim-WM.
Und er
ist
braucht bestimmt keinen Spezialschuh.
Das gab's damals, hat er doch damals noch mit Parallelspringen noch angefangen, also noch gar nicht mit dem V.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also, das ist unglaublich.
Was man vielleicht.
Ist ein wandelndes Museum.
Ja.
Was man vielleicht noch dazu ja sagen kann, dass er ja vor 3 Jahren noch in den Top 10 im Weltcup war. Also
stimmt, ja.
Jetzt in den letzten beiden Jahren hat er doch, sag ich mal, deutlich abgebaut. Aber 2015, 2016 siebter bei der Tournee, achter im Gesamtweltcup. 2014, 2015 sogar vierter bei der Tournee. Also seine Erfolge sind noch gar nicht so lange her, auch wenn man vielleicht jetzt durch die letzten Jahre das ein bisschen verschwommen ist, die Perspektive. Aber auch über 40 hat er ja noch sehr gute Leistungen gebracht.
Und jetzt würde ich ganz gern kurz einen Bogen spannen zu Gregor Schlierenzauer, der 29 ist und dem Werner Schuster auch eingetrichtert hat: Gregor, du hast noch einige Jahre vor dir. Also Noriaki Kasai macht's vor. Wenn man sich anguckt, der hat 2014, ich meine in Kusamo war es, sein letztes Skispringen gewonnen. Und auch Gregor Schlierenzauer hat 2014 sein letztes Springen gewonnen. Also, nein, das soll jetzt keine Beleidigung in Richtung.
Nee, gar nicht, aber es ist unglaublich.
Sondern ganz einfach auch in Relation setzen, was im Skisprungsport alles möglich ist, wenn das Gesamtpaket einfach stimmt. So soll eher ein Mutmacher sein in Richtung
Ja, auf jeden Fall. Das war es jetzt zu dem wirklich sehr, sehr erfahrenen Mann und vielleicht gibt es vielleicht nochmal einen oder den Schub. Möchte ich mich aber noch mit ein, zwei anderen Themen noch beschäftigen, bevor ich auf unsere Tipps kommen, denn wir müssen auch auf jeden Fall über die Slowenen reden, Benni. Timi Seitz, wir haben es gerade schon erwähnt, hatte einen guten Sommer-Grand Prix, war ja auch letzte Saison schon entsprechend gut. Die Frage, die wir uns auch eigentlich stellen, ja, kommen die Preo-Spieler nochmal zurück? Gerade auch Peter Preoc ja, hat ja mal den Gesamtweltcup gewonnen, aber seitdem läuft es irgendwie nicht mehr rund. Was denkst du, kann er in dieser Saison ja mal wieder zurückkommen?
Eigentlich denke ich schon, aber das dachte ich auch letzte Saison, das hat nicht geklappt. Von daher würde ich mich vielleicht bei Peter Preoc ein bisschen zurückhalten, aber Domen Preoc hat ganz zu Beginn und dann auch ganz zu Ende letzte Saison gezeigt, dass er auch tatsächlich wieder um Siege und Podestplätze mitspringen kann. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er wieder angreift und wir wieder mehr von ihm hören. Vielleicht reist er dann wieder als Top-Favorit zu Verschanzentourney an und besorgt sich dann komplett. Aber nee, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Slowenen, eben auch mit Timi Seitz, dem ich auch sehr, sehr viel zutraue. Ich denke, die haben auch ein an sich sehr starkes Team, wenn alle so funktionieren, wie sie funktionieren können. Aber ich denke, mit besonderem Fokus da vor allem eben auf Timi Seitz und auch auf Domen Preoc, wie es bei Peter aussieht, müssen wir dann einfach mal abwarten.
Genau, ich denke, das müssen wir wirklich einfach abwarten, wie es dort ja zusammenlaufen wird, wie seiner wieder reinkommt. Ich denke, hier wird, glaube ich, gerade der Auftakt sehr wichtig sein, um schon mal früh Selbstvertrauen zu sammeln. Ja, Jonas, lass uns vielleicht noch zu weiteren Überraschungskandidaten kommen, die du vielleicht noch auf der Liste hast. Wem traust du zu überraschen, mit vorne reinzuspringen?
Also mein Überraschungskandidat ist eigentlich Gregor Schlierenzauer, über den wir ja schon gesprochen haben. Ob das jetzt, also in dem Sinne, dass er aus meiner Sicht in der Lage sein wird, in die Top 10 zu springen. Ob das jetzt angesichts seiner Erfolge, die er früher gezeigt hat, wäre das natürlich überhaupt keine Überraschung. Aber nach der Leidenszeit, die er hatte, nach dem Tief, wäre es sicherlich schon eine Überraschung, wenn er da so schnell jetzt auch durch die Hilfe von Werner Schuster so schnell wieder Anschluss finden kann. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Aus deutscher Sicht könnte man vielleicht Konstantin Schmid als Überraschungskandidat sehen, der in der vergangenen Saison schon die Top 10 gesprungen ist, von Werner Schuster sehr behutsam aufgebaut wurde. Und ich gehe davon aus, dass er in dieser Saison den nächsten Schritt machen wird und sich vielleicht auch stabiler in den, sag ich mal, Top 20 platzieren kann. Und dann wäre das aus seiner Sicht sicherlich eine gute Saison.
Da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit er dann einen Schritt nach vorne machen kann. Gernot, hast du irgendwie noch einen Überraschungskandidaten, den sich unsere Zuhörer notieren sollten?
Ja, ich habe einen Überraschungskandidaten, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, der Benni hat ihn schon erwähnt bei den Norwegern, und zwar Marius Ludwig, 21-Jähriger, der jetzt beim Sommer Grand Prix auch einmal schon auf 2 war in Klingenthal. Und wenn man sich das Aufgebot der Norweger mal anguckt, so für die ersten paar Springen, muss man sagen, dass Lindvik einen Halvor Egner Granerud einfach mal verdrängt hat, der vergangene Saison noch in den Top 15 war im Gesamtweltcup. Also ich schätze die Norweger auf jeden Fall wieder erstarkt ein. Im Gegensatz zum vergangenen Winter lässt man jetzt mal die Raw Air mit Johansson am Ende Platz 3 außen vor. Und sehe da auf jeden Fall Marius Lindvik als einen, der, wenn er von Anfang an den Schwung mitnehmen kann, auf jeden Fall als Überraschungskandidaten. Ich finde es ganz interessant, dass der Jonas den Gregor Schlierenzauer erwähnt hat. Das kann natürlich auch eine Überraschung werden. Ist ganz lustig, wenn man den besten Skispringer aller Zeiten als Überraschungskandidat sieht. Aber ich denke da ähnlich. Also ich würde auch den Norweger Marius Lindvik und als Kandidat 2 auf den Schlierenzauer. Bei den Polen muss man halt schauen, was macht ein Jakub Wolny? Kann der den nächsten Schritt machen? Und ich glaube, der Benny hat den Timi Seitz erwähnt. Timi Seitz war für mich letzte Saison schon die absolute Überraschung. Und wenn der von Anfang an Top-Level erreicht, dann ist bei dem einiges möglich. Auch in Richtung Skiflug-WM dann in Planitza. Ist ja dann für den eine Heim-WM ist.
Genau. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, wie er das machen kann. Benni, hast du noch einen Überraschungskandidaten, den wir sortieren sollten?
Ich würde einfach ganz gerne nochmal Yuki Yasato erwähnen, von dem ich glaube, dass der vielleicht diese Saison nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht hat und nochmal gut mitkämpfen kann, um vielleicht auch ein paar Podestplätze, war ja schon mal Dritter, aber ansonsten gehe ich bei Timmy Seid, Marius Lundwig, auch durchaus im Konstantin Schmid mit. Ich bin wirklich auf all deren Entwicklungen sehr, sehr gespannt und traue denen allen was zu.
Ja, und dann hau ich vielleicht dann noch ein, zwei Namen raus. Ich muss zugeben, ich bin so ein kleiner Anti-Alto-Fan zugeben. Er fehlt jetzt in den ersten zwei Wochen, hat sich ein bisschen verletzt, deswegen wird er in Whistler nicht mit dabei sein, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich finde, letzte Woche hat das schon gut gezeigt, Platz 25 im Gesamtweltcup. Finde ich sehr gut. Ich traue mir jetzt ja noch einiges zu, vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen, vielleicht auch in die Top 20 zu kommen. Und auch Kilian Payer. Ich denke, dass die Schweizer jetzt wieder einen zweiten Mann haben. Simon Ammann ist zwar weiterhin mit dabei, aber ich denke, dass jetzt in Payer letzte Saison ein bisschen schon den Rang abgelaufen hat und traue ihm auch in dieser Saison durchaus noch etwas zu, da vorne mitzuspringen. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich mit unseren Tipps zurück. Das heißt, wenn ihr wetten wollt, hört euch das gleich an, denn wir wissen, wir sagen euch, wer die vier Schanzentournee gewinnen wird und wer den Gesamtweltcup gewinnen wird. Also bleibt dran hier bei Kyle Scholz, Irmina Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Bei mir sind immer noch Benjamin Eisele, Gernot Clement und auch der Jonas Klinke. Und wir beschäftigen uns jetzt mit unseren Tipps für die Saison. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wer jetzt gewinnt, unbedingt dranbleiben, genauer jetzt zuhören. Denn wir machen den Anfang mit dem Gesamtweltcup-Sieger. Und wir haben es ja schon gesagt, es hat schon seit langer keinen mehr den Titel verteidigt. Jonas, du darfst den Anfang machen. Wer ist dein Gesamtweltcup-Sieger der Saison 2019-2020?
Also ich würde sagen, dass es auch so bleibt, dass der Gesamtweltcup-Titel erstmal nicht verteidigt wird. Mein Tipp wäre Kamil Stoch. Ist jetzt keine Überraschung sicherlich. Er war 2018 hat er den Gesamtweltcup gewonnen, 2017, 2018, 2013, 2014 auch schon. Also es wäre sein dritter Triumph. Die letzten 3 Jahre war er jeweils unter den Top 3 im Gesamtweltcup. Hat ja auch 2-mal die Tournee gewonnen. Ja, ich denke, dass er unter dem neuen Trainer, weil so neu ist er ja nicht, ist er der Co-Trainer Dolezal jetzt Cheftrainer, aber ich denke, dass er vielleicht nochmal ein bisschen neue Motivation gefunden hat. Vielleicht hat auch der neue Trainer paar Änderungen, neue Trainingsmethoden, ein bisschen was geändert, was nochmal seinen Ehrgeiz weckt und den Wunderschuh, bei dem es sich noch herausstellen muss, ob er wirklich ein Wunderschuh ist, könnte sicherlich auch helfen. Und daher sehe ich Kamil Stoch vorne im Gesamtweltcup.
Na, da sind wir mal gespannt, wen jetzt Gernot als Gewinner für den Gesamtweltcup in der kommenden Saison hat.
Ja, also ich habe einen Favoriten und ich habe einen Geheimfavoriten. Mein absoluter Favorit, da bin ich ganz bei Jonas, ist Kamil Stoch, weil ich nach wie vor denke, dass Klasse, Potenzial und Erfahrung, dieses Dreigestirn, dieses Paket immer noch bei Kamil Stoch am besten ist. Man muss sich das nur anhand der Zahlen angucken. Kubacki war zwar vergangene Saison auch schon relativ konstant, aber hatte dann immer noch knappe 300 Punkte Rückstand bei Kamil Stoch. Ich glaube, dass der Run von Kobayashi zu Ende ist. Ich glaube, dass Stefan Kraft, ja, ich wünsche es ihm nicht, aber ich glaube, dass er nicht so konstant sein wird wie vergangene Saison und deswegen ist für mich ganz klar der Weg frei für Kamil Stoch. Ich wünsche es David Kubacki, dass er noch mehr Konstanz reinbringt. Wenn er das schafft, traue ich ihm auch das zu. Man hat ja jetzt beim Sommercup-Rennen gemerkt, dass er schon wieder die Form hat oder noch immer die Form hat. Mit dem WM-Titel im Rücken ist er für mich der Geheimfavorit. Aber Kamil Stoch ganz klar auf der 1.
Okay, also bei 2 auch der polnische Gesamtsieger bei Gernot. Benni, bist du auch bei dem polnischen Gesamtsieg und glaubst du auch an die Wirkung des Superschuhs?
Ich hätte jetzt eigentlich schon auch Stoch genommen, aber das mache ich jetzt nicht, es wäre jetzt zu langweilig. Sage ich jetzt einfach, dass Kobayashi gewinnt und er diese Pechsträhne quasi für Gesamtweltcup-Sieger bricht und da sich einfach diese Saison auch wieder in den Gesamtweltcup holt. Ich habe ihm auch letzte Saison irgendwie nicht zugetraut und trotzdem hat er alles geschafft. Von daher, was soll's? Kobayashi holt sich den Gesamtweltcup und vielleicht nicht ganz so dominant, wie er es letzte Saison gemacht hat, aber ganz, ganz knapp vor Kamishitoch mit seinem Superschuh.
Ja, okay, gut. Ja, da haben wir also den Titel Verteidigung dort. Damit ist die Serie jetzt für den Benny gebrochen. Und ich bin mal ein bisschen unkonventionell, sage ich es mal so. Ich nehme keinen der beiden genannten, die ihr drei schon genannt habt, sondern ich gehe mit einem Deutschen, denn ich kann es auch gerne erklären. Für mich ist Markus Eisenbichler mein Favorit. Hat letzte Saison echt einen Riesenschritt nach vorne gemacht, dreifacher Weltmeister. Natürlich wird jetzt mit Sicherheit auf ihm die Last auch liegen. Das war es aber auch schon in der letzten Saison, wo ja auch ein Wellinger und auch ein Freitag nicht so stark gewesen sind. Denn ich glaube nämlich auch, und da mache ich nämlich noch direkt weiter, dass Eisenbichler die deutsche Serie von verlorenen Vierschanzentournees brechen wird und am Ende in Österreich die Trophäe in die Höhe strecken wird für den Vierschanzentournee. Jonas, du darfst mir jetzt gerne widersprechen und mir sagen, welcher dein Sieger der Vierschanzentournee ist.
Also ich würde es mir auch für Markus Eisenbichler wünschen, dass er die Tournee gewinnt, aber ich muss wieder auf Kamishitoch gehen. Er hat sie schon zweimal gewonnen, letztes Jahr war er Sechster. Ich denke, wenn Kamishitoch in einen Rausch gerät, sag mal, oder in eine ähnliche Form wie Kobayashi, bei dem einfach alles funktioniert, dann ist er bei der Tournee nicht zu stoppen und ich denke, dass er auch motiviert durch den Heimweltcup jetzt zum Auftakt einfach gut starten wird, dann hat er Selbstvertrauen und wenn du mit Selbstvertrauen in die Tournee gehst und zudem sie schon zweimal gewonnen hast, das heißt, du weißt, was für ein Druck, welcher Druck auf einen zukommt, wie man die 10 Tage gut vollbringt, ohne irgendwie sich groß ablenken zu lassen, dann ist das einfach ein Riesenvorteil und daher sehe ich Kamishitoch auch bei der Vierschanzentournee ganz vorne.
Okay, auch da der polnische Sieg dort. Gernot, wen hast du als deinen Vierschanzentournee-Sieger eingeplant?
Ja, ich kann jetzt natürlich nicht mitgehen mit dir, Jonas. Ich wollte ursprünglich auch Kamishitoch nennen. Glaube aber, dass es Stefan Kraft packt. Ich glaube nämlich, dass Stefan Kraft anfangs kleinere Probleme haben wird, aber dann, ja, kurz vor Weihnachten, so Klingenthal, Engelberg, dann zu seiner Form finden wird und es dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr dann am 1.1. in Garmisch auch schaffen wird, eine gute Leistung zu bringen. Und deshalb glaube ich, dass Stefan Kraft zum zweiten Mal die Vierschanzentournee gewinnt.
Ah, okay, da haben wir einen österreichischen Sieger. Wir haben auch das nicht vergessen, Stefan Kraft war ja auch letztes Jahr relativ gut. Also von daher mal gucken, ob er es in diesem Jahr schaffen kann. Benny, wer ist dein Sieger der Vierschanzentournee?
Ich glaube tatsächlich auch an Stefan Kraft. Vielleicht kann er ja aus seinen Fehlern aus Garmisch lernen. Kommt fit zur Tournee, holt sich das irgendwie mit, weiß nicht, 3 Siegen und einem 3. Platz und wird dann der österreichische Nationalheld. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn dann Kobayashi den Gesamtweltcup holt. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich das Kraft holt. Er hat genug Erfahrung, ist, denke ich, auch abgeklärt genug, um mit dem ganzen Druck, der dann eben vor allem in Österreich auf ihm lastet, umzugehen. Und ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
Okay, gut, super. Dann haben wir auch da die Antwort dann dazu. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten finalen Tipp, denn wir wollen natürlich auch den Skiflugweltmeister wissen. Das ist das große Event, auf den hingearbeitet wird letztes Jahr, oder der letzte Station im Weltcup in Planica in Tschechien. Jonas, wer wird dein Skiflugweltmeister 2020?
Markus Eisenbichler.
Ja, endlich, Gott sei Dank.
Er ist im Skifliegen sehr stark. Er ist Weltmeister geworden in Seefeld und Innsbruck im vergangenen Jahr. Das heißt, er kennt auch dieses Gefühl, sag ich mal, am Tag X abliefern zu müssen. Beim Skifliegen wären es ja sogar 2 Tage, weil es ja 4 Durchgänge sind. Aber er hat letztes Jahr oder vergangene Saison in Planica gewonnen, seinen ersten Weltcup-Sieg geholt. Das heißt, er wird mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Planica reisen und im vergangenen Jahr ist ja bei auch der traditionelle Saisonabschluss in Planica. Das heißt, er weiß, wie er seine Kräfte so einteilen kann, dass er auch zum Saisonabschluss noch gut in Form ist. Und daher denke ich, dass er seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr in aus der vergangenen Saison in Planitzer wiederholen wird und dann sich zum Skiflugweltmeister krönen wird.
Ah, das wäre doch schön, so ein deutscher Skiflugweltmeister, das hätte mal wieder was. Gernot, kommen wir zu dir. Wer ist es bei dir? Ist es ein Österreichischer oder ist es ein Polnischer? Oder vielleicht wer anders?
Ja, ich glaube, dass die Person Skiflugweltmeister wird, die auch den Gesamtweltcup gewinnt, nämlich Kamil Stoch. Er hat 2018 in Oberstdorf hat er Silber geholt und ich glaube, dass er in Planitzer ganz oben auf dem Stockerl stehen wird. Man muss sich nur anschauen, er hat 2018, also vor 2 Jahren quasi, hat er dort auch 2-mal gewonnen. Und man darf nicht vergessen, es ist gegen Ende der Saison. Wir wissen, Routine, Abgeklärtheit spielt eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube ganz einfach, dass gegen Ende hin Kamil Stoch einer der wenigen sein wird, der immer noch in Topform sein wird. Und deshalb ist er für mich, ja, der große Favorit auf Gold in Planitzer.
Ja, okay, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ob es der so sein wird. Kommen wir zu dir, Benni. Wer ist dein Favorit auf Skiflugweltmeisterschaft?
Ich gehe jetzt mal gegen Gernots Abgeklärtheitstheorie gegen Ende der Saison. Ich sage einfach, Domen Preoc wird Skiflugweltmeister in Planitzer. Es passt irgendwie wegen Slowenien. Er war letzte Saison war er schon Zweiter beim abschließenden Skifliegen. Von daher kann er auch gegen Ende der Saison noch voll da sein. Er wird auf jeden Fall die Unterstützung der Fans haben und ich weiß nicht, wieso nicht? Er sollte eigentlich auch mal irgendwie so einen ganz großen Titel holen. Und wieso nicht Skiflugweltmeister bei ihm vor der Haustür quasi?
Das wird natürlich entsprechend die slowenischen Fans sehr, sehr freuen, glaube ich. Müssen wir ganz ehrlich zugeben, wenn es dort ja am Ende dann zu einem slowenischen Heimsieg kommen würde. Und ich denke, ich werde dort nicht mit Markus Eisenbichler mitgehen. Das wäre auch ein bisschen langsam, wenn ich den 3-mal Markus Eisenbichler nehmen würde. Ich nehme Stefan Kraft. Das glaube ich wäre sehr, sehr spannend. Hat ja schon 2017 dort 2-mal gewinnen können. Ich denke, dass er auch ein guter Skiflieger ist und auch eine gute Saison haben wird. Deswegen ist mein Tipp für Skiflug-Weltmeister Stefan Kraft und ja, bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf, welcher unserer Tipps wahr werden wird oder ob wir alle grandios daneben liegen werden am Ende der Saison. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid, ihr drei. Und bitte euch natürlich auch ans Herz zu legen, die anderen Vorschauen reinzuhören, denn wir machen nicht nur eine Vorschau zum Thema Skispringen, sondern auch zum Ski-Alpin, zum Rodeln, zum Biathlon, zur nordischen Kombination. Die stehen alle jetzt diese Woche beziehungsweise in der kommenden Woche an. Und damit werden wir uns auch beschäftigen, werden dazu auch natürlich regelmäßig dann, sobald die Wintersportsaison wieder angefangen hat, unsere Podcasts dazu machen. Deswegen uns unbedingt abonnieren, auch gerne mal eine Rezension anlassen. Am besten natürlich bei Apple Podcasts, am besten 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Welche Themen würdet ihr euch mal wünschen in einer Sendung? Und dann natürlich auch uns gerne folgen. Auf Facebook und Twitter findet ihr unter Kaltschneuzig, Handle jeweils mit AE geschrieben. Könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten, uns eure Meinung dalassen. Dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.